werden solche Tage der Transformation sein und der Veränderung. Er wird kommen und er wird uns zur Ruhe bringen von unseren Werken, von unserem frommen Stress, von unseren stolzen Plänen, von unseren Ambitionen. Er wird kommen. Er wird uns heimsuchen. Das Einzige, was uns aus dieser Situation, in der wir sind, als Volk Gottes, herausholen kann, ist eine mächtige Heimsuchung Gottes. Und sie ist unterwegs. Sie wird kommen. Wir werden stille sein. Und wir werden erkennen, dass er Gott ist. Und wir sind nicht Gott. Und unsere Werke sind nicht Gott. Und unsere Konfessionen und unsere Gruppierungen und Netzwerke und all das, was wir aufgebaut haben, es ist nicht Gott. Wir werfen ihm das alles zu Füßen und sagen, Herr, vergib, dass wir uns angemaßt haben, dein Reich selbst in die Hand zu nehmen. Dass wir uns angemaßt haben, zu glauben, du seist damit einverstanden, dass wir Meinungen von Menschen folgen. Er wird erhoben sein, er alleine. Er alleine. Malachi prophezeit dieses Kommen. Und es steht noch aus und es wird kommen, ihr Lieben. Es wird kommen. Davon bin ich absolut überzeugt. Und er schreibt hier, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Malachi Kapitel 3. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbei wünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalem dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwen und die Waisen unterdrücken und den Fremden wegdringen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. Und Herr, ich bete, dass du uns unsere Situation mit deinen Augen zeigst und dass wir wissen, das Einzige, was uns helfen kann, ist, dass du kommst und Herzen reinigst und das Hohe erniedrigst und das Niedrige erhöhst und Gerechtigkeit schaffst und Zauberei aus deinem Haus verbannst für immer und Reinheit kommt in dein Haus, in die Anbetung, in den Dienst, in die Herzen. Und du alleine wirst erhoben sein. Und die Vorstellung zu denken, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, ich bin wichtiger als du, wird undenkbar sein, wird unmöglich sein, weil dein Gegenwart alles erfüllt. Und weil du alleine erhoben bist. Und in uns allen ist dieser Wunsch, dir zu Füßen zu sein und niedrig zu sein. Du legst das in unser Herz hinein, niedrig zu sein, damit du groß sein kannst. Wir danken dir. Lass uns jetzt in das Wort gehen. Jesaja 60. Wir haben dieses Vers schon einige Male angeschaut, aber ehe ihr die ganze Zeit dabei wart, ihr wisst, dass wir eigentlich nur diesen ersten Teil angeschaut haben. Und heute ist es endlich Zeit, dass wir uns diesem unangenehmen Teil zuwenden. Aber jetzt sind wir aufgebaut, jetzt sind wir ermutigt, jetzt haben wir eine Vision, eine klare Vision. Gott wird kommen, Gott wird Herzen erfrischen und beleben und er wird seine Herrlichkeit geben. Und es heißt hier, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Halleluja. Ich habe vor, heute Abend vom Wort Gottes und auch indem ich euch einige Dinge, die ihr alle kennt und mitbekommen habt, in Erinnerung rufe, dass wir uns mit diesem Teil beschäftigen, mit der Finsternis und mit unserer Reaktion auf die zunehmende Finsternis. Wir sollen diese Ereignisse sehen und nicht nur als Information zur Kenntnis nehmen, sondern wir sollen auch sie geistlich bewerten und geistlich beurteilen. Und wir sollen daraus Schlüsse ziehen für unser Leben. Wir sollen reagieren. Gott möchte, dass wir nicht gelähmt und passiv diese Dinge an uns vorbeiziehen lassen und sagen, wie schrecklich ist alles, sondern dass wir darauf reagieren und dass wir sagen, umso mehr nehmen wir unseren Stand ein. Wir nehmen unseren Stand ein. Gott wird sein Volk herausholen aus dieser Lethargie, aus dieser Schwere, aus dieser Unfähigkeit zu reagieren. Jesus hat mit den geistlichen Leitern seiner Zeit gesprochen. Wir können das einmal aufschlagen in Matthäus 16. Und wir lesen hier gleich in den ersten Versen. Die Pharisäer und Sadduzäer, sie kamen herbei, um ihn zu versuchen. Sie baten ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Das Problem dieser Leute war, sie haben sich auf einer intellektuellen Ebene mit dem Wort Gottes beschäftigt, ohne dass das Wort Gottes ihr Herz prägen konnte, ohne dass eine Sehnsucht, ein Hunger nach Gott selbst da war. Jesus sagte, ihr erforscht die Schriften und ihr meint darin, das Leben zu finden, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Das Studium der Schriften war ihr Endziel, aber nicht die Gegenwart Gottes, nicht ein Herz, das Gott hingegeben ist und das Gott mehr liebt als das eigene Leben. Das war nicht ihr Ziel. Das Ziel war einfach, Wissen anzusammeln und damit andere Leute zu beeindrucken. Und weil sie ein verkehrtes Ziel hatten, waren sie nicht fähig, das zu tun, was Jesus ihnen hier vorwirft. Sie waren nicht fähig, die Zeichen der Zeit zu beurteilen. Das heißt, vor ihren Augen geschahen Dinge. Und wenn sie aus der Perspektive Gottes diese Dinge beurteilt hätten, dann hätten sie gewusst, wo sie stehen. Sie hätten gewusst, was jetzt passiert. Sie hätten gewusst, welche Stunde jetzt ist. Aber sie waren unfähig. Sie waren unfähig und Gott möchte, dass wir wach sind und dass wir die Dinge richtig beurteilen können. Paulus sagt es in ganz ähnlicher Weise in Römer 13. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist und dass sie aus dem Schlaf erwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als David zum Glauben kam. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Das war Römer 13, 11 bis 14. Es gibt eine Beschäftigung mit Endzeit, aber es ist losgelöst von dem Verlangen nach Heiligkeit, losgelöst von einem Verlangen nach der Furcht des Herrn. Es ist losgelöst von einem Verlangen, in diesem Endzeitgeschehen seine Berufung und seinen Platz zu finden. Und eine solche Beschäftigung mit der Endzeit ist absolut fruchtlos und überflüssig und schadet mehr, als dass es nützt, weil es keinen Glauben, keine Hoffnung, keine Erwartung und keine Perspektive hervorbringt. Aber weil es diese fruchtlose, nutzlose, schädliche Beschäftigung mit der Endzeit gibt, heißt es noch lange nicht, dass wir uns nicht damit zu beschäftigen haben. Gott möchte, dass wir die Zeit erkennen. Und er möchte, dass wir aus seiner Sicht verstehen, wie die Dinge sind und was geschieht und welche Kräfte am Werke sind. Wir müssen die Kräfte, die hinter dem Zeitgeschehen sind, identifizieren. Und dann sehen, wo in unserem persönlichen Umfeld, in unserer Gemeinschaft, in unserem Beziehungsnetzwerk und in unserer Gemeinde, da wo Gott uns hingestellt hat, wo diese Dinge anfangen, auch ihren Einfluss zu erheben und ihren Anspruch haben zu wollen. Wenn wir wach sind und wenn wir von Gott uns haben ausrichten lassen, dass wir Mut haben und dass wir Liebe haben zur Wahrheit, dass wir sagen, ich liebe Jesus mehr als meinen guten Ruf, dann werden wir stehen für die Wahrheit und das ist, was es braucht. Das ist, was es braucht. Und das Volk Gottes wird eine Heimsuchung erleben. Und das muss vorbereitet werden. Und es wird vorbereitet durch Menschen, die eine Sehnsucht haben. Komm, Herr Jesus. Diese Situation ist so verzweifelt. Das lässt sich mit menschlichen Arrangements und ein paar Leitertreffen nicht mehr handeln. Wir brauchen etwas vom Himmel. Wir brauchen ganz neue Qualitäten. Wir brauchen eine heilige Ehrfurcht, dass wir nicht mehr wagen, auf menschliche Art und Weise Gemeinde und Reich Gottes irgendwie zu handhaben. Und wenn der Heilige Geist das in uns wirkt, dann kommt daraus Gebet. Gott ist nicht in erster Linie interessiert, die Menge von Gebet zu multiplizieren. Dank sei Gott, es wird jetzt mehr gebetet als wahrscheinlich vor 10 oder vor 15 Jahren. Aber es geht nicht so sehr um die Menge des Gebetes, es geht um aus welchen Herzen kommen diese Gebete? Was ist die Qualität, was ist die Haltung, aus dem diese Gebete kommen? Und Gott hat gesagt, Gebete aus Selbstgerechtigkeit wird er nicht hören. Die können wir mit dem Faktor 100 multiplizieren, er wird sie trotzdem nicht hören. Die Menge beeindruckt ihn nicht, sondern die Qualität beeindruckt ihn. Und nur Gott durch seine Gegenwart und durch seine Berührung, die wir immer wieder suchen und immer wieder erleben, schafft neue Herzensqualitäten. Und das können wir uns nicht beibringen. Das lernen wir auf keiner Bibelstunde, auf keinem Seminar. Gott ist nicht beeindruckt von irgendwelchen Dokumenten und Unterschriften und Zertifikaten und diesen Dingen. Gott sucht Herzen, die brennen. Und das kommt nur an einer Stelle zustande, nämlich wo wir auf ihn warten und wo wir ihn suchen und wo wir ausgeliefert sind. Und wo wir sagen, Herr, ich will dich mehr lieben als mein eigenes Leben. Das ist die Endzeitgemeinde. Das ist die Braut. Das wird kommen. Und Gott sucht Wegbereiter. Irgendwer muss vorangehen. Warum nicht du? Warum bist du hier diese Woche? Um ein paar interessante, kitzlige News über Endzeit zu hören? Nein, wir haben das genannt Vorbereitung auf endzeitliche Herausforderungen. So, du bist hier aus einem Grund, weil Gott dich gebrauchen möchte, eine Stimme zu sein. Wir haben so viele Echos. Wo sind die Stimmen, die selber etwas gehört haben, die selber etwas gesehen haben, die selber etwas empfangen haben, die dafür stehen und die sagen, das ist, was Gott mir gegeben hat, ob es dir gefällt oder nicht. Ob du mich abwählst oder nicht, ob du meine Tapes nicht mehr kaufst oder nicht, das ist das Wort des Herrn. Ob du mich noch einlädst oder nicht, das ist, was Gott sagt. Das ist, was wir brauchen. Amen. Und Gott wird es, wenn wir es begehren, wenn wir uns entzünden lassen und wenn wir verstehen, das ist, was er möchte. So wollen wir einige Dinge anschauen. Der größte aller Propheten, unser Herr Jesus selbst, er hat Dinge gesagt über die letzten Tage, über die Endzeit, über das Ende der Menschheit, die losgelöst von Gott ihr eigenes Paradies schaffen. Ja, nicht das Ende der Menschheit, sondern wir sind kurz vor dem Beginn der wirklichen neuen Ära der Herrschaft Gottes. Etwas geht zu Ende, damit etwas Neues beginnen kann. Es ist nicht das absolute Ende. Ja. Darum redet Jesus von Geburt, von Geburtswehen. Ja. Und er nennt diese Merkmale. Und eins der Dinge, die er dort nennt, ist Erschütterungen, Erdbeben. Und ich glaube, dass das gesellschaftliche Erdbeben sind. Ich glaube aber auch, dass das physische Erdbeben sind, Naturkatastrophen sind. Und dann gibt es diese Leute, die sagen, du, das hat es schon immer gegeben. Das ist nichts Neues, das gibt es schon so lange wie die Erde ist. Das sind ganz normale Phänomene, daraus kann man überhaupt nichts ableiten. Ich möchte dich mal mit einem Zitat hier, dir ein Zitat mal zeigen. Das haben nicht irgendwelche wilden Endzeitpropheten sich ausgedacht, sondern es kommt von Leuten, die ganz genau rechnen müssen. Das sind noch nicht einmal Wissenschaftler, sondern das sind Kaufleute. So, wenn Kaufleute Prognosen geben, das ist eine Sache. Da geht es um Geld. Das sind die Leute von der Münchner Rückversicherung. Hast du von der schon mal gehört? Das ist die Versicherung, wo die anderen Versicherungen sich versichern. Weil die gehen hohe Risiken ein, die müssen sich auch versichern. Und das tun sie bei der Münchner Rück. Das ist eine der größten Rückversicherungsgesellschaften, die es weltweit gibt. Und sie haben eine Konferenz gehabt. Das ist eine aus den Nachrichten hier von Oktober 2004. Noch nicht lange her, noch kein Jahr. Und sie sagen, die Zahl der Naturkatastrophen auf der Erde hat sich im Vergleich zu den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, das klingt so frohes Jahrhundert, hey, die meisten von euch haben da schon gelebt, oder viele von euch. Ich jedenfalls. Im Vergleich zu den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich die Zahl der Naturkatastrophen verdreifacht. In 45 Jahren hat sich die Zahl verdreifacht. Aber das ist noch nicht alles. Die Kosten der Schäden, ich sage, das sind Kaufleute, die müssen rechnen, die wissen, wovon sie reden. Das sind keine Prognosen, das sind einfach Bilanzen. Die Kosten der Schäden haben sich im gleichen Zeitraum verzwölffacht. Sagte ein Sprecher der Münchner Rückversicherungsgesellschaft auf einer internationalen Tagung für Kartografie in Dresden. Weißt du, was das bedeutet? Die Häufigkeit hat sich verdreifacht, aber die Kosten haben sich verzwölffacht. Das sind die Wehen. Immer häufiger und immer heftiger. Das sind die Wehen. Das ist ein absolut eindeutiger Beleg. Nicht von irgendwelchen Spekulanten oder sowas. Ja, Phantasten, sondern das ist handfest. Und wenige Wochen nach dieser Konferenz gab es die größte Naturkatastrophe seit Menschengedenken. Wenige Wochen später, zu Weihnachten, 300.000 Menschen in einem einzigen Ereignis innerhalb von wenigen Stunden sind ausgelöscht worden. Gewiss, Kriege haben größere Opfer gefordert, aber hat es eine Naturkatastrophe gegeben mit 300.000 Toten? Es geschehen Dinge, die sind früher nicht geschehen. Und es ist sehr unklug, auf diese Leute zu hören, die sagen, nichts Neues, alles normal, das war schon immer so. Was geschieht, ist schon nicht schon immer gewesen, sondern das sind ganz neue Dinge. Und das ist, was Jesus angekündigt hat. Und das soll zu uns sprechen. Etwas anderes, was er angekündigt hat, was wir vor unseren Augen sehen, wie es sich erfüllt. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Der Geist der Gesetzlosigkeit ist der antichristliche Geist, der gegen alle göttlichen Ordnungen aufbegehrt und sie versucht, außer Kraft zu setzen. Und dieser Geist wirkt in der Welt. Und er wirkt auch hinein in die Gemeinde, da wo wir nicht wachsam sind, da wo wir schlafen. Ich würde dir sehr empfehlen, einmal die Vision von Wilkerson zu lesen. Die Anfang der 70er, ich glaube 1972 hat er das bekommen und damals wurde das auch veröffentlicht. Es gibt jetzt eine Neuauflage davon. Was er dort prophezeit hat, ich habe in diesen Jahren mich bekehrt und das war der Renner damals. 1974 habe ich mich bekehrt und da habe ich dieses Buch in die Hände bekommen Und ich habe diese Dinge da gelesen und ich habe gedacht, das kann man sich nicht vorstellen, was er da beschreibt. Diese Flut von Schmutz und Perversion, das kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt ist es 30 Jahre später und du liest die Vision von Wilkerson und du denkst, meine Güte, er hat ja nur einen Bruchteil beschrieben. Das ist ja heute alles viel schlimmer, als er da beschrieben hat. Aber damals war das undenkbar. Ihr könnt euch noch an, jedenfalls etliche von euch, die nicht gerade jetzt noch im Teenie-Alter sind, ihr könnt euch erinnern an Zeiten, da gab es noch diesen Begriff wilde Ehe. Den gibt es heute gar nicht mehr. Das war ein Skandal, wenn Menschen unverheiratet zusammengelebt haben. Das war ein Skandal, davon hat das ganze Dorf geredet. Heute redet das Dorf hinter zwei Heiraten. Innerhalb von einer Generation haben sich die Maßstäbe total verändert. Total verändert. Und diese Dinge werden begleitet von wahnwitzigen Kommentaren von Leuten, die das alles noch für normal erklären und für völlig akzeptabel. Ich lese euch mal hier etwas vor aus der Zeitung. Ist aber schon uralt, ist von 00. Die Zahl der Ehescheidungen 1998 war so hoch wie nie zuvor. Jede dritte Ehe ist demnach zum Scheitern verurteilt. Häufigster Grund Ehebruch. Laut der Soziologin Helen Fischer, also wissenschaftlich, die müssen das ja wissen, haben Menschen ein natürliches Bedürfnis nach prickelnder Verliebtheit. Wir können nur 4 Jahre treu sein. Danach suchen wir einen neuen Partner. Wahrscheinlich wird man noch den nächsten Ehebruchgen finden. Stell dir einmal diesen Quark vor. Was für ein Freifahrtschein. Ja, wenn die Wissenschaft das festgestellt hat und ich bin schon im 6. Ehejahr, dann bin ich ja total hinterher. Dann aber mal los. Ja? Da kriegt man noch Schuldgefühle, dass man nicht im Trend ist, dass man nicht normal ist. Ja? Und das nennt sich Wissenschaft. Das ist Volksverdummung, Volksverführung. Und sowas kommt in unseren Medien, sowas kann man da lesen. Und so viele Dinge, die alle die gleiche Sprache sprechen, es verändert sich etwas. Und das Verrückte wird normal und das Normale wird für verrückt angesehen. Kannst du dich an die Meldung erinnern, ist noch nicht zu lange her, vielleicht ein Jahr. Bei der Königlichen Marine in England, ein Satanist wurde anerkannt im Rahmen von Religionsfreiheit und er musste einen eigenen Raum haben, wo er seine satanischen Rituale machen darf, weil Satanismus ist jetzt als Religion öffentlich anerkannt und er darf beanspruchen, als Soldat in der Navy, er darf ein eigenes Zimmer haben, wo er seine satanischen Anbetungsrituale und Verwünschungen und Verfluchungen und was die da alles machen, was er da tut. Das war in den News. Noch vor ein paar Jahren solche Geschichten, das wäre undenkbar gewesen. Das ist Horrorvision. Da hat sich einer mal wirklich was Verrücktes ausgedacht. Das ist total übertrieben. Und jetzt passieren diese Dinge. Das ist dieser Geist der Gesetzlosigkeit, der einfach immer mehr sich Bahn bricht. Noch vor 10 Jahren, das wäre undenkbar gewesen, dass führende Politiker sich mit Stolz als Homosexuelle outen. Das wäre undenkbar gewesen, noch vor 10 Jahren. Dem Berliner Bürgermeister Wovereit haben sie Standing Ovations gegeben im Senat, das ist unser Berliner Parlament, als er das bekannt hat. Sie sind aufgestanden und haben geklatscht. Und seitdem sind ja etliche andere auch herausgekommen aus dem Versteck. Ja. Die Bereitschaft, solche chaotischen Dinge als normal zu akzeptieren. Und wenn du dich äußerst und sagst, das ist doch nicht normal, dann spürst du diesen Geist der Intoleranz, diesen Geist, der aufbegehrt gegen Wahrheit. Und er kommt daher im Namen von Liebe und Toleranz. Dieser Geist, der die Gebote Gottes mit Macht umstoßen will und voller Hass ist gegen Gottes Ordnung, er sagt dir, wenn du für die Wahrheit stehst, du bist intolerant und du bist böse und du hast Schuld. Es ist alles umgekehrt. Und das ist, was geschieht. Und wir sollen diese Dinge wahrnehmen, ganz, ganz wach. Das sind Kräfte am Werk in unserer Kultur, die systematisch die Ordnung Gottes aushebeln. Und es ist fast nichts mehr da. Es ist fast nichts mehr da. Ich will euch mal aus einem sehr interessanten Artikel etwas vorlesen. Da sehen wir die ideologischen Hintergründe des Sexualkundeunterrichtes. Viele von uns haben sich damit schon abgefunden. Naja, ist ja nicht schlecht, wenn die Jugend ein bisschen aufgeklärt. Früher haben sie gar nichts gewusst und jetzt wenigstens werden sie ein bisschen informiert. Ihr Lieben, wenn wir glauben, das geht irgendjemand darum zu informieren, dann verstehen wir den Geist dieser Welt nicht. Das geht um etwas ganz, ganz anderes. Und ich lese euch einmal etwas vor aus einem Artikel. Ihr könnt auch, wenn euch das interessiert, kann ich euch sagen, wo ihr das im Internet findet, diesen Artikel. Also, hier wird erstmal Sigmund Freud zitiert, der nicht nur Blödsinn gesagt hat, sondern hier heißt es, Sigmund Freud warnte vor den zerstörerischen Folgen sexueller Stimulierung von Kindern. Und er hat gesagt, Kinder, die sexuell stimuliert werden, sind nicht mehr erziehungsfähig. Die Zerstörung der Scham bewirkt eine Enthemmung auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität und Missachtung der Persönlichkeit des Menschen. Das hat Freud damals gesagt. Dann sind die Linken gekommen, die 68er, und sie haben diese Erkenntnis und eigentlich diese Warnung von Freud genommen und haben sie als Instrument benutzt, diese Erkenntnis als Instrument benutzt, für ihre Strategien. Hier ist ein Lehrer und ein Mann, der hat ein Handbuch für Lehrer geschrieben. Also das hat seine Anerkennung vom Kultusminister oder von den Kultusministerien. Es ist die Anleitung zur Handhabung der Rahmenrichtlinien für Sexualkunde in Hessen. Das ist nicht irgendeine persönliche Meinung, sondern das ist offizielles Statement. Ein Herr Gamm schreibt dort, wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler. Also das, wovor Freud gewarnt hat, er sagt, wenn ihr das tut, dann könnt ihr Kinder nicht mehr erziehen. Und jetzt kommt dieser Mann und sagt, wir brauchen das, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Das hat ein Mann geschrieben, der Lehrer anleitet, wie und warum sie Sexualkundeunterricht geben soll. Und er verrät, was die Ideologie dahinter ist. Wenn du denkst, das ist ein bisschen Biologie und die Blumen und die Blüten und so. Da geht es um etwas ganz, ganz anderes. Ich lese den Satz nochmal vor. Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Das sind die Pädagogen unserer Zeit. Und als Ergänzung noch ein Zitat aus einem führenden Magazin aus Amerika, The Humanist, also der Humanist heißt die Zeitung, ja, es ist das führende humanistische Magazin. Dort heißt es, der Kampf für die Zukunft der Humanität muss in den Klassenräumen der öffentlichen Schulen durch Lehrer, die korrekt ihre Rolle als Bekehrungsagenten eines neuen Glaubens wahrnehmen, ausgetragen und gewonnen werden. Der Klassenraum muss und wird eine Ära des Konflikts zwischen dem Alten und dem Neuen, dem rottenden Körper der Christenheit und dem neuen Glauben des Humanismus werden. Kann man im Internet lesen. Das sind keine Geheimnisse. Der Teufel fühlt sich so sicher, dass er seine Strategie sogar jedermann zugänglich macht. Das ist kein Geheimpapier. kannst die Adresse bekommen, da kannst du das selber nachlesen. Ja. Diese Kräfte sind am Wirken. Der Feind hat zwei Absichten. Einmal möchte er Menschen dahin in einen solchen Zustand bringen, dass sie das Heil in Christus nicht erkennen. Das ist sein erstes Ziel. Das ist sein Hauptziel, damit Menschen verloren bleiben. Und das zweite ist, in diesem irdischen Leben so viel wie möglich Zerstörung und Qual anzurichten. Und dieses Ziel wird erreicht, indem die göttliche Ordnung einfach außer Kraft gesetzt wird, beziehungsweise umgedreht wird. Weil die göttliche Ordnung ist uns als Schutz gegeben. Und sogar für den Ungläubigen bewirkt sie Segen. Wenn ein ungläubiger Geschäftsmann mit ehrlichen Maßstäben arbeitet, Gott wird ihn segnen. Und so ist das mit allen anderen Bereichen auch. Wenn die Kultur göttliche Werte akzeptiert, ohne an Gott zu glauben, es wird ein gewisser Schutz und ein Segen da sein. Aber wenn diese Werte umgedreht werden, dann ist Tor und Tür geöffnet für zerstörerische Mächte. Und das ist, was der Feind tut. Das ist der antichristliche Geist, der die göttliche Ordnung umkehrt. Und wir müssen verstehen, wo diese Kräfte auch hineinkommen wollen, in die Gemeinde, in unser Glaubensleben. Jesus und Petrus und Paulus haben mit den stärksten Worten vor Verführung gewarnt. Und sie haben gesagt, diese Dinge kommen hinein in die Gemeinde. Und diese Warnung vor Verführung, das ist eine enorme Betonung in allen Schriften, die sich mit Endzeit beschäftigen. Und Paulus hat das prophezeit, bevor Jesus wiederkommt, es wird den großen Abfall geben. Wir haben jetzt viel von der Braut gesprochen und die Braut formiert sich, aber gleichzeitig formiert sich auch die Hure. Der Antichrist hat die Hure, Christus hat die Braut. Und beides formiert sich. Und jeder Einzelne muss seinen Stand einnehmen. Jeder Einzelne muss für sich entscheiden, wo er hingehören will. Sich treiben zu lassen, führt unweigerlich dazu, dass wir im falschen Lager landen. Wir müssen für die Wahrheit einen Stand einnehmen. Und dieser Abfall ist mitten im Gange. Und wie ich schon gesagt habe, die Verfolgung, die die Braut erleben wird, wird eine hochgradig religiöse Verfolgung sein. Weil das ganze antichristliche System ein religiöses System ist. Das Endziel ist, dass Satan mittels des Antichristen Anbetung haben will. Das ist das End. Es geht um Anbetung. Es ist ein Kampf um Anbetung. Ich weiß nicht, wie klar dir das eigentlich ist. Es geht um Anbetung. Und das Ziel Satans ist, dass die Menschen den Antichristen und damit auch ihn anbeten. Das ist das Ziel. Und diese Dinge werden massiv vorangetrieben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich glaube, es ist jetzt schon wieder, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, der Kirchentag in Berlin. Da hat ein gewisser Herr Dalai Lama gesprochen. Du kannst im Internet nachlesen, was seine Ziele sind. Er veranstaltet Seminare in Europa. Die dauern meistens so 14 Tage. Und das Ziel dieser Seminare ist, bestimmte Orte, die ausgewählt werden, das wurde in Graz versucht, glaube ich, es hat da nicht geklappt, an anderen Orten wurde es gemacht. Und das Ziel ist, dämonische Mächte anzurufen und einzuladen. Es gibt vielleicht wenige Leute, die so zielstrebig und so bewusst hier in Europa dämonische Festungen errichten wie der Dalai Lama. Aber er wird hofiert als Friedefürst. Und die Theologen, die sogenannten Christen, haben ihm dort eine Plattform gegeben, wiewohl jeder weiß, dass er mit christlichem Glauben 0, nichts zu tun hat. Er ist Buddhist und er hat mit christlichem Glauben überhaupt nichts zu tun. Er versucht nicht mal den Anschein zu geben. Und sie steigern sich zu einer solchen Gotteslästerung, dass sie diesen Mann nennen, seine Heiligkeit. Sogenannte Christen verneigen sich vor dem Dalai Lama und nennen ihn seine Heiligkeit. Noch erstaunlicher als die Tatsache, dass er auf einem evangelischen Kirchentag spricht, ist für mich die Tatsache, dass kaum jemand damit ein Problem zu haben scheint. Man sollte denken, die restlichen verbliebenen Gläubigen der Kirche sagen, okay, danke, tschüss, das war's. Nein, das wird hingenommen als ein wertvoller kultureller Beitrag. Und wenn da ein ordinierter Pfarrer der lutherischen Kirche zur besten Sendezeit am Nachmittag, wenn er dort spiritistische Medien einlädt und sie sogar live dort Geister befragen und Tote befragen, da wird nicht ein Leerzuchtverfahren gegen ihn angestrengt. Da kriegen noch die eins drauf, die sich per Leserbrief beschweren. Und das alles im Namen des Herrn. Der Abfall ist mitten im Gange, ihr Lieben. Das ist der große Abfall. Paulus hat es so prophezeit, 2. Timotheus. Dies aber wisse, 2. Timotheus Kapitel 3, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und die Fußnote sagt uns, dass dieses Wort eigentlich immer sonst benutzt wird für ganz schwierige Menschen. Schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Wenn du das alles liest, denkst du, ja, das ist die Welt, so ist es nun mal. Lies weiter. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Warum sagt Paulus das? Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Paulus redet nicht von der Welt. Er redet von Menschen, die von sich sagen, ich bin Christ, ich bin gläubig. Und sie verleugnen die Kraft Gottes. Das heißt, sie leben in diesen Dingen und sagen, das ist normal. Es gibt keine Befreiung von sowas. Wir sind Menschen, bitte hab ein bisschen Verständnis. Das sind ganz normale Dinge. Und es gibt keine Erlösung von der Macht der Sünde. Es gibt keine Kraft, die uns freisetzen könnte. Sie verleugnen die Kraft Gottes und sie sagen diese Dinge, das ist völlig normal. Und der Heilige Geist wird, ich glaube in naher Zukunft, den nächsten kleinen Satz sehr, sehr, sehr stark betonen. Und von diesen, die so leben und so denken und die Gott beleidigen, indem sie seinen Namen führen, aber keine Anstalten machen, Sünde, Sünde zu nennen und aus sündigen Lebensstil herauszukommen, von diesen wende dich weg. Wir werden die größte Spaltung sehen, die es in der Christenheit jemals gegeben hat. Und diese Spaltung wird von Gott sein. Und keine Bemühungen werden fähig sein, das zu flicken und das wieder zusammenzubringen. Weil es eine Spaltung ist zwischen zwei Dingen, die nicht zusammengehören. Es wird eine Spaltung sein zwischen Stolz und Demut. Zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen Reinheit und Unreinheit. Gott selbst wird kommen. Und er wird all seinen Kindern sagen, wenn du mir gehören willst, wenn du mir nachfolgen willst, dann wende dich weg von diesen Menschen, die meinen Namen lästern. Paulus sagt es an anderer Stelle genauso. Es gibt Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Und wer sich von diesen reinigt, Gott möchte, dass wir von Menschen, die den Namen Gottes im Mund führen, aber keine Anstalten machen, Gott zu verherrlichen durch ein reines Leben. Es geht nicht um fehlerfrei, sondern es geht darum, was ist ihr Herz? Und wenn jemand Sünde rechtfertigt und für normal erklärt, dann kannst du wissen, er wird niemals Fortschritte in der Heiligung machen, weil er nicht den ersten Schritt geht. Er nennt Sünde nicht Sünde. Sünde zu rechtfertigen ist der Beweis, dass jemand so bleiben will und so bleiben wird, wie er ist. Es geht nicht darum, wie heilig ist jemand. Ja, und wir haben jetzt so ein Gradmesser und sagen, ah, mein Freund ist erst bei 75, nee, dann muss ich mich von dem auch abwenden. Nein, das ist nicht gemeint. Es geht nicht darum, wie weit ist jemand vorangekommen in der Heilung, Heiligung, sondern was ist sein Herz? Sagt er, ich will Jesus ähnlich werden. Ich will in sein Bild umgestaltet werden. Oder sagt, was willst du? Das ist alles ganz normal. Das sind ganz normale Dinge. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Von diesen wende dich weg. Gottes Wort ist so eindeutig. Ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, diese anderen Völker vor dir aus. Ja. Wir können nicht die Maßstäbe verwischen. Wir kriegen große Probleme mit Gott. Unsere Aufgabe ist, die Maßstäbe so zu akzeptieren und zu bejahen und zu ihnen zu stehen, wie Gott sie uns gegeben hat. Und Gott gebe uns Furcht, dass wir die Maßstäbe nicht herabsenken, dass wir sie nicht einmal antasten. Wenn wir sie antasten, sind wir schon infiziert vom Geist dieser Welt. Wenn wir die Maßstäbe Gottes antasten, sind wir infiziert vom antichristlichen Geist. Und für unser Zu-Kurz-Kommen gibt es Vergebung. Aber der Maßstab darf nicht angetastet sein. Wir müssen sagen, das ist der Wille Gottes und da will ich hin und ich glaube an seine Kraft, die mich befähigt, dahin zu kommen. Ich habe hier eine Umfrage, aber vielleicht lasse ich die weg, weil die aus den USA ist. Außerdem ist die uralt, von 82, wo protestantische Pfarrer gefragt worden sind zu bestimmten Aussagen. Aber ich habe hier eine Umfrage aus Deutschland von 1992, schon etwas aktueller. Und hier wurden evangelische Pfarrer und ihr Glauben. Dazu musst du wissen, diese Umfrage ist von 1992. Bis 1996 hat die EKD, das Evangelische Kirche, der Dachverband Deutschlands, hat gesagt, Trauung oder Segnung von Homosexuellen kommt nicht in Frage, das ist nicht der Wille Gottes. Und dann fing die Wackelei an und dann sind die ersten Verbände, ich kann euch das auch gleich noch hier belegen, sind umgekippt und verbreiten etwas, was ich nicht anders als Blasphemie bewerten kann. Aber hier der letzte Punkt noch. 21% der Pfarrer sagen, Jesus Christus ist ein wichtiges Vorbild für mich. Was ist ein Christ, der sagt, du, Jesus war ein netter Onkel, aber ist doch kein Vorbild. Was ist das für ein Christ? Ein verführter, abgefallener, der zur Hure gehört. Wenn du denkst, ich bin zu hart, Gott würde das stärker ausdrücken. Jesus sagt, ich kotze diese Leute aus. Das ist, was er sagt. Ich werde sie auskotzen. Wenn du dich da beleidigt fühlst bei mir, dann schau in das Griechische Testament. Das ist, was Jesus sagt. Das ist, was Jesus sagt. Und er kümmert sich nicht um das Geschrei, jetzt fühle ich mich aber diskriminiert. Amen. Er ist Gott. Er ist der Heilige. Er darf sagen, was er will. Wenn es in seinen Augen recht ist, ist es recht. Wenn es in seinen Augen falsch ist, ist es falsch. So wie ich sagte, die einige Kirchenverbände sind dann umgekippt. Der Pfälzische, Berlin-Brandenburgische und Hessen-Nassauische. Sie haben sich für die öffentliche Segnung von homosexuellen Partnerschaften ausgesprochen. Hier ist ein Interview von 2003 mit einem führenden Theologen. Ein Professor Steinacker. Er wird gefragt, wie soll ich nun wissen, das ist jetzt mitten reingesprungen ins Interview, wie soll ich nun wissen, was zeitgebundenes Menschenwort und was bis heute gültiges Gotteswort ist, wird er gefragt. Weil so argumentieren sie ja, weil es jetzt die Kultur sich verändert hat. Und dann sagt er so ganz fromm, das immer neu herauszufinden, ist eine Aufgabe aller und ein Wagnis, das zu unserem Glauben gehört. Das steht nicht fest, das müssen wir immer wieder neu herausfinden. Das kommt noch heftiger. Wenn Jesus heute leben würde, wäre wahrscheinlich auch sein Verständnis von Sexualität das von heute. Insofern nehme ich an, dass er nicht dagegen wäre. Er hat uns das Doppelgebot der Liebe, der Gottes- und Nächstenliebe gegeben und von daher würde er wohl den Synodenbeschluss nicht ablehnen. Ist das nicht schockierend? Ein Professor, ein führender Mann in der evangelischen Kirche. Mir fällt dazu nichts anderes ein, als hier wird ein anderer Jesus verkündigt. Das ist nicht der Jesus des Neuen Testamentes. Denn der Jesus des Neuen Testamentes ist total hingegeben an das geschriebene Wort Gottes, weil er selber das Wort ist und er kann sich nicht verleugnen. Er kann nicht das, was er gestern gesagt hat, aus kulturellen Gründen und irgendwelchen Geschichten einfach jetzt irgendwie verändern. Gott ist Gott und er wird nicht ändern, was aus seinem Munde gegangen ist. Dasselbe, was Paulus zu den Korinthern sagt. Ich wundere mich, dass ihr euch da abwenden, das war die Galater, abwenden lässt zu einem anderen Evangelium. Genau das ist hier passiert. Und wenn du das liest in 2. Korinther 11, Paulus sagt dort, wenn du ein anderes Evangelium hast, einen anderen Jesus, du empfängst einen anderen Geist. Ein anderes Evangelium, einen anderen Jesus und du empfängst einen anderen Geist. Nicht den Heiligen Geist, sondern einen anderen Geist, der in totaler Konkurrenz ist und in Gegnerschaft ist zu Gott selbst. Wenn du die Schriftstelle nachlesen willst, ich werde sie jetzt nicht lesen, aus Zeitgründen, 2. Korinther 11, 2 bis 4. Aber etwas anderes lese ich, Jesaja. Weh denen, die Böses gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßen machen und Süßes zu Bitteren. Das ist das Wort des Herrn für Menschen, die die Maßstäbe umdrehen. Oder Malachi 2,17. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Das ist, was Gott damals gesagt hat über Israel. Muss er nicht das Gleiche heute über Teile der Christenheit auch sagen? Und dann gibt es Leute, die meinen das wunderbar und sind ganz liebe, nette Leute. Und sie wollen uns motivieren, dass wir uns versöhnen mit der Kirche. Ich frage mich, was hätte wohl Paulus auf solchen Versöhnungskonferenzen für einen Beitrag geleistet, wo wir aufgefordert werden, mit einer Kirche uns zu versöhnen, die Gott mit Füßen tritt, die seinen heiligen Namen lästert, die ihn in den Dreck zieht, die sich total abgewandt hat vom Wort Gottes. Nicht nur, dass sie Jungfrauengeburt und Auferstehung und all diese Dinge leugnen, sondern jetzt auch die moralischen Standards total ausgehebelt werden. Was würde Paulus sagen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Gott wird euch segnen und ihr werdet irgendwie wachsen in der Gnade und der Friede Gottes wird mit euch sein. Das ist ein interessanter Beitrag. Da sind wir noch nicht drauf gekommen, aber das werden wir jetzt tun. Ich glaube, Paulus würde eher sagen, er würde aufstehen und sagen, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, das ich nicht verkündigt habe, der sei verflucht. Das würde Paulus sagen. Er würde sagen, und wenn ein Engel kommen würde und er würde was anderes sagen, als was ich verkündigt habe, er sei verflucht. Das ist eine Position. Entweder du bringst den Mann um oder du fällst ihm um den Hals. Das ist nicht gerade sehr ökumenisch. Das ist keine Diskussionsgrundlage, das ist eine Herausforderung. Gott hat kein Interesse an irgendwelchen theologischen Diskussionen. Gott hat Interesse an Herzen, die sich ihm hingeben. Amen. Interreligiöser Dialog Das ist Gott ein Gräuel. Und wie wurde der letzte Papst hochgejubelt? Als wenn er ein gewaltiger Heiliger gewesen wäre. Ich kenne Zitate von ihm, wo er wörtlich sagt, der Heilige Geist wirkt in allen Religionen. Sein Wirken ist im Buddhismus und Hinduismus genauso zu finden, wie auch im christlichen Raum. Ich kann nur eins sagen, wer so etwas sagt, kennt den Heiligen Geist nicht und kennt die Heilige Schrift nicht. Und dass er sonst ein netter Mann war und sich für politische Dinge eingesetzt hat, das mag sein Verdienst sein. Und ich habe etwas ganz Interessantes erlebt. Ich war in einem Pastorentreffen und weil das damals so diese Papstwelle war und das alles so irgendwie so Thema war und ich habe nur mit einem kleinen Satz darauf hingewiesen, auf diese schrecklichen Gräuel und diese Lästerungen und diesen Götzendienst im Rahmen der katholischen Kirche. Und da sind Brüder, geisterfüllte Brüder, die überhaupt nichts mit katholisch irgendwie zu tun haben, sind aufgestanden und haben gesagt, wie kann man so etwas sagen? Das ist ja unmöglich, das siehst du aus deiner Perspektive so, aber das ist in Wirklichkeit alles viel weiter und viel breiter und das gehört alles irgendwie zusammen. Entschuldigung, wenn jemand sich hinstellt und sagt, weil ich vom Balkon meines Hauses zu den Tausenden, die da stehen, einen Segen ausspreche. Und meine Kirchenordnung sagt, alle, die den Segen hören, akustisch oder per Radio oder per Internet, denen sind alle Sünden vergeben. Das ist katholische Lehre. Wenn du Urbi und Urbi, darum haben sie so diskutiert, als er den letzten Segen sprechen wollte und wegen seiner Kehlkopferkrankung oder was, nicht sprechen konnte. Dann haben die Theologen überlegt, ja, war das jetzt gültig oder nicht? Ich habe mich gefragt, warum ist das so wichtig? Aber das ist genau aus dem Grunde wichtig, weil Millionen von Menschen sagen, ich war da, ich war im Internet, ich war im Radio, ich wollte es hören, weil ich doch meine Sünden vergeben haben will und jetzt habe ich nichts gehört. Und was ist jetzt? Und die Theologen haben beschlossen, doch, es ist doch gültig, weil die Absicht war da und jetzt also die das gehört haben, denen sind die Sünden vergeben. Wenn das nicht religiöse Volksverdummung ist, dann was ist es dann? Und ich finde das hochinteressant, wie geisterfüllte freikirchliche Pfarrer und Pastoren eine solche Wahrheit nicht ertragen können und aufbegehren und zu den massivsten Ausdrücken greifen, nur weil man einfach eine Sache beschreibt, wie sie ist. Ich finde es sehr interessant. Da grassiert etwas. Und eine Sehnsucht nach Konsens ist da. Eine Sehnsucht nach Frieden ist da. Eine Sehnsucht nach Einheit. Und Einheit ist wunderbar, aber nicht Einheit zwischen Lüge und Wahrheit. Lass uns ein bisschen weitergehen. Dieser Geist, dieser humanistische Geist, der im Namen der Liebe und im Namen der Toleranz kommt, er wirkt nicht nur in diesen genannten religiösen Institutionen, er drückt mit Macht hinein, auch in unsere Kreise. Und der Maßstab wird abgesenkt. Meine Frau kriegte Besuch von einem lieben Bruder, den wir kennen, von früher. Und er hat erzählt, er lebt jetzt in Scheidung, ist nicht geschieden, aber getrennt von seiner Frau, lebt in Scheidung, aber ganz fröhlich hat er erzählt, er hat jetzt eine neue Beziehung. Er hat nicht gesagt, ich lebe in Unzucht. Er hat gesagt, ich habe eine neue Beziehung. Und dann wurde er gefragt, okay, also hast du eine neue Beziehung, ja. Und was sagen deine Ältesten denn dazu? Oh, sagt er, mit denen habe ich gesprochen und habe denen meine Situation erklärt. Und sie haben gesagt, du kannst froh sein, dass das nicht vor 10 Jahren passiert ist. Das heißt, in 10 Jahren haben sie das, was sie früher als Sünde verurteilt hätten, jetzt akzeptiert. Das ist eine sogenannte charismatische Freikirche. Das ist nicht irgendwie ein Humanistenclub. Du kannst froh sein, dass das nicht vor 10 Jahren passiert ist. Was für ein Armutszeugnis für Älteste. Damit geben sie zu, wir haben unseren Maßstab geändert. Also entweder war er früher richtig, dann sind sie jetzt falsch. Oder er ist jetzt richtig, dann müssen sie Buße tun über früher. Wir leben in einer verrückten Welt. Und es wird immer verrückter. Ich habe geisterfüllte Pastoren diskutieren hören über Harry Potter. Ich frage mich, was soll man da eigentlich diskutieren? Aber sie haben hin und her argumentiert. Das heftigste Votum aus dieser Diskussion ging so. Ich weiß gar nicht, was manche von euch haben. Ich habe alle Bände mit großem Genuss gelesen und ich freue mich schon auf Band Nummer 6. Das ist kein Witz, das ist jetzt keine Satire. Das ist tatsächlich passiert in Deutschland von Pastoren, die von sich sagen, sind erfüllt vom Heiligen Geist. Ich bin in einer Gemeinde gewesen und habe über diese Dinge gesprochen, über die Furcht des Herrn und über die Maßstäbe Gottes. Und damit das dann plastisch wird und nicht einfach nur so allgemeine theologische Aussagen sind, die mir immer schön zustimmen kann, nehme ich dann Beispiele. Und es war gerade aktuell und ich brachte das Beispiel der Film Herr der Ringe. Und ich erlaubte mir zu sagen, weil ich einen Mini-Ausschnitt gesehen habe und habe ungewollt. Ich ging durch das Zimmer, da war ein Trailer, so ein Werbeding von ein paar Sekunden. Und ich habe ungewollt ein paar Sekunden Ausschnitt aus diesem Film gesehen. Und es ist eines der dämonischsten Dinge gewesen, die ich je gesehen habe. Sicher gibt es schlimmere, aber die kenne ich nicht. Aber das habe ich gesehen. Und ich habe diese dämonische Power gespürt. So war ich in einer Gemeinde und habe das erzählt. Kriege ich einen Anruf von einem Pastor, der sagt, ja, du kommst ja in ein paar Wochen zu mir. Und ich habe schon mal Probe gesessen in der Versammlung, um mal zu gucken, was mich so erwartet. Und das war ja wunderbar und ein guter Abend und gesalbte Predigt und lobten mich erstmal da über den Klee. Ich denke, na, worauf will denn der hinaus? Und dann war endlich die Lobeshymne zu Ende und dann sagte er, aber weißt du, wenn ich das mal so sagen darf, da wäre ein kleiner Punkt, wirklich nur klein, aber ich will es doch mal so sagen. Weißt du, du hast da diesen Film Herr der Ringe angesprochen und den ziemlich negativ bewertet. Ich habe den nicht negativ bewertet, ich habe gesagt, das ist totaler Mist und das hat im Leben eines geisterfüllten Christen nichts zu suchen. Und er sagt, ich würde dich doch bitten, wenn du demnächst zu uns kommst, dass du diesen Film nicht so mit Namen so nennst, falls du das irgendwie vorhast, falls das irgendwie so in deinem Programm so drin ist. Weil du musst wissen, wir in unserer Gemeinde, wir sehen das deutlich anders. Und wir bejahen diesen Film. Ich denke, das wird ein interessantes Wochenende. Ich habe gesagt, okay, ich verspreche dir, ich werde den Titel des Films nicht sagen. Ich habe dann den Film so genau beschrieben, dass jeder wusste, von welchem Film ich spreche. Hinterher kam ein Neubekehrter zu mir, ich glaube 2 Jahre Christ oder so, und sagte, ich bin dir so dankbar, dass du das einmal so öffentlich gesagt hast. Weißt du, unser Pastor möchte, dass wir alle in diesen Film laufen, er möchte, dass wir den alle sehen und uns graust davor, wir wollen nichts mit diesem Film zu tun haben. Er ist ein Fan von diesem Film und er sagt uns immer wieder, wir sollen diesen Film schauen. Und man kann so viel lernen über den Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ich sage, aha, jetzt kommt von Hollywood die Anleitungen, wie man den Teufel überwindet. Das sind ja ganz neue Töne. Und sie sagte, weißt du, wir sind so verzweifelt. Ich habe 40 Tage gefastet und gebetet für meinen Pastor, dass Gott ihn überführt. Ein 2-jähriger Neubekehrter kapiert, dass das Gift ist. Und der große Pastor ernährt sich davon. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Diese Dinge laufen ab in unseren Kreisen. Nicht irgendwo in Amerika, hier in Deutschland. Und wenn du einmal den Mund aufmachst und einen klaren Stand einnimmst, dann kriegst du interessante Fanpost. Und du staunst, zu welchem Stil sich Christen herablassen. Und alles im Namen der Liebe, im Namen der Freiheit, im Namen der Toleranz. Der Geist der Welt drängt hinein. Und da, wo wir nicht die Maßstäbe Gottes hochhalten, da, wo wir diktiert sind von, wir wollen große Zahlen haben, wir wollen möglichst viele Leute haben, darum müssen wir den Standard senken. Da, wo wir auf Prestige schauen, auf Gelder schauen, aber wir dürfen nicht zu klar sein, sonst dieser Industrielle, der wird abspringen. Wenn wir so denken, sind wir erpressbar. Und ich sage, du Pastor, lieber bist du mit 5 Leuten, die zum Herrn stehen in absoluter Treue, als mit 500, die mit 1,5 Beinen in der Welt sind. In eine Gemeinde war ich eingeladen und ich habe das nicht gesucht, aber es kam zu mir. 2 Leute haben mich informiert. Weißt du, dass im Lobpreisteam 2 Leute sind, die leben wie Mann und Frau zusammen, aber sie sind nicht verheiratet. Dann habe ich den Pastor angerufen und habe gesagt, ist das wahr? Ist das so? Er hat das bestätigt. Ich habe gesagt, ich cancel, ich sage ab, ich werde nicht kommen. In deiner Gemeinde werde ich nicht dienen. Ich sage, was ihr braucht, ist nicht netten Sonntagvormittag. Was ihr braucht als Älteste, ein Seminar, was es heißt, in der Furcht Gottes die Gemeinde zu leiten. Das ist, was ihr braucht. Und ich werde nicht kommen. Und er war so böse mit mir. Erst wollte er noch abwiegeln und Scherze machen. Und sagte, wenn er da durchgreifen müsste, dann müsste er in der halben Gemeinde durchgreifen. Ich sage, dann mal ran, dann tu es. Pack an. Und weil er merkte, dass ich entschieden bin, dann hat er mich runtergemacht. Und hat mir erklärt, was mein Problem ist. Hat lange ausgeholt und mir erklärt, was mein Problem ist. Ich bin gesetzlich. Die Leute sind so verdreht heute, festzuhalten am Maßstab Gottes und zu sagen, darüber werde ich nicht diskutieren, nicht in meinem Leben, nicht in deinem Leben. Das ist der Maßstab, der gilt für mich, der gilt für dich. Das wird heute als gesetzlich gebrandmarkt. Gesetzlichkeit ist eine schreckliche Sache, aber das, was ich eben beschrieben habe, festhalten an Gottes Maßstab, hat überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das ist etwas, was Gott sehr freut. Und er wird die ehren, die zu seinem Wort stehen. Und er wird denen beistehen. Und er wird sie schützen. Und er wird sie bewahren. Und Gott sucht Menschen, die sagen, ich trete auf seine Seite. Egal, was hier passiert. Egal, wie die Sache den Bach runtergeht. Egal, wie andere sich anpassen. Ich halte mich fest an Gottes Maßstab. Und ich bin bereit, für diese Hingabe an seinen Maßstab den Preis zu bezahlen. Jede Wahrheit kostet einen Preis. Und erst wenn wir bereit sind, für diese Wahrheit den Preis zu bezahlen, wird es unsere Wahrheit. Vorher ist es die Wahrheit, aber du hast keine Autorität, sie zu verkünden. Du hast keine Kraft, Menschen zu konfrontieren. Da wird nicht der Heilige Geist Menschen unruhig machen. Aber wenn wir für Wahrheit einen Preis bezahlen, wird es unsere Wahrheit. Und der Heilige Geist wird uns benutzen, Menschen zu warnen, Menschen zu helfen, Menschen zu segnen. Lass uns einmal sehen, 2. Timotheus, Kapitel 4. Vers 2, Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn, jetzt kommt wieder eine Prophetie über die Endzeit, über die christliche Situation in der Endzeit. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinkehren. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und das ist, was der Heilige Geist dir und mir sagt. Sei nüchtern, steh zum Wort, sei ganz realistisch, du wirst leiden. Du wirst leiden. In einer Zeit des Abfalls zum Wort zu stehen, wird bedeuten, du wirst leiden. Aber du wirst nicht unglücklich sein. Leiden und unglücklich sein sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst leiden, und Petrus sagt, wenn wir leiden um der Gerechtigkeit willen, wenn wir leiden um des Herrn willen, der Geist der Herrlichkeit kommt auf uns. Der Geist der Herrlichkeit. Darüber haben wir viel gesprochen in vergangenen Sessions hier. Die Herrlichkeit. Der Geist der Herrlichkeit kommt. Wir sagen, wir wollen mehr Herrlichkeit. Okay, steh zur Wahrheit. Sagt, das ist mein Stand, davon lasse ich nicht ab. Ihr Lieben, dieses Erbe, was wir da haben, da in Luther, hier stehe ich kann nicht all das. Das können wir ergreifen und sagen, da gehe ich hinein, da werde ich jemand sein, der in diesen Lebensstil, in diese Haltung hineinkommt. Sagt, ja, ich bin nicht im Dienst. Oh doch, du bist Kind Gottes. Wenn du Kind Gottes bist, bist du im vollzeitlichen Dienst. Amen. Du musst kein Hauskreisleiter, Pastor oder Ältester sein. Wenn du Kind Gottes bist, du bist im vollzeitlichen Dienst. Und Gott möchte, dass du zur Wahrheit stehst und dass du Wahrheit Wahrheit nennst. Einige werden sich retten lassen und andere werden versuchen, dich zu steinigen. Ich war in Russland und habe auf einer Konferenz gesprochen und habe sie gewarnt und habe ihnen erzählt, was hier los ist. Und habe gesagt, das, was wir haben, in Kürze werdet ihr auch haben. Dieser selbe humanistische Geist, der im Namen der Liebe alles erlaubt, der wird auch zu euch kommen. Und ich erzählte das Beispiel von Herr der Ringe. Und dass das jetzt ganz schick ist, unter jungen Leuten diesen Film zu schauen mit geistlichen Argumenten. Nur da lernt man geistlichen Kampf, da lernt man, wie die Finsternis gegen das Böse kämpft. Und umgekehrt und wie das Licht siegt und diese ganzen Geschichten. Und ich habe darüber gesprochen. Ein junger Mann kam zu mir am nächsten Morgen in mein Apartment und sagt, das hat ihn so getroffen, weil jemand ihm auch eine CD gegeben hat, DVD mit diesem Film, und hat gesagt, das musst du unbedingt sehen, das ist der Renner, das ist das Ding und das wird dich so aufbauen und das wird so gut sein für dich und du musst das sehen. Sagt er, und ich habe das gehört und das hat mich so getroffen, was du gesagt hast. Und ich habe diese DVD genommen und habe die zerbrochen und habe Buße getan vor Gott. Und sagt, als ich das getan habe, ist der Heilige Geist so machtvoll auf mich gekommen. Sagt er, jetzt weiß ich doch mehr, dass du recht hattest. Ja, und er kam extra in meinem Apartment, um mir zu danken dafür, dass ich das gesagt habe. Aber der Pastor hat mich abgeschnitten. Nach meiner Predigt hat er der Gemeinde gesagt, das war ein Wort eines Propheten. Entschuldigung, ich nehme nicht in Anspruch, ein Prophet zu sein. Aber er hat der Gemeinde gesagt, das war ein Wort von Gott. Das war ein Wort, das Gott der Gemeinde gegeben hat. Und alle haben applaudiert und dann kam er runter vom Podium und dann fing er an, mit mir zu streiten über die Botschaft. Das war nicht richtig und das war nicht richtig und das hättest du nicht sagen dürfen. Totale Heuchelei. Ist das nicht ekelhaft? Du wirst vor allen gelobt und alle denken, er steht dafür und dann kommt er runter und putzt mich runter und macht klar, du, also wenn du so predigst, das war's jetzt und tschüss und nie wieder. Die Heuchelei nimmt so extrem zu. Und immer weniger Leute, gerade Funktionsträger, haben den Mut zu tun, was die Bibel sagt. Die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Und das ist, was wir tun sollen. Die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Und wenn diese Fabeln kommen, wenn diese menschlichen Geschichten kommen, wir müssen einen Stand einnehmen. Ein junger Mann mailte mir und sagte, wir haben ein Seminar gehabt in unserer Gemeinde und da war ein Ehepaar, beide Doktortitel und so hochgebildete Leute und sie haben uns eine Bibellehre gehalten und sie haben uns erklärt von der Bibel, dass es eigentlich in Gottes Augen gar keinen Ehebruch gibt. Kein Unzucht gibt. In Deutschland. Und er sagt, wir haben sowieso ein demokratisches Führungsprinzip und wir stimmen über alles ab. Und dann haben wir abgestimmt, ob wir diese Lehre auch akzeptieren wollen. Und dann haben die Mehrheit abgestimmt, dass diese Lehre doch ganz nett ist. Weil die Lehre ist so, wenn einer mit einer Frau schläft, dann sind sie verheiratet. Ich sage, aha, und wenn er jetzt mit der Nächsten schläft, dann hat er zwei Frauen oder wie? Und er fragte mich nur, das ist, was unsere Gemeinde angenommen hat, was soll ich tun? Ich war in Eile, ich sagte, pack die Koffer, renn um dein Leben. Amen. Wenn eine Gemeinde so ein Zeug annimmt, dann pack die Koffer, renn um dein Leben. Und denk nicht, ja, aber ich muss treu sein und ich muss dienen und ich muss Fürbitte tun und dann irgendwann wird alles sich ändern und so weiter. Sei ein Realist. Wenn die Leiterschaft solche Dinge angenommen hat, dann geht es nicht darum, die Leiterschaft zu bekehren, dann geht es darum, dein geistiges Leben zu bewahren. Pack deine Koffer, renn um dein Leben. Diese Dinge geschehen in Deutschland. Das sind keine Geschichten von irgendwoher. Das ist in Deutschland. Steh zur Wahrheit, sagt Paulus zu Timotheus. Lass dich nicht beirren. Sie wenden sich ab von der Wahrheit des Wortes und sie suchen sich Fabeln. Das sind erdichtete, von Menschen erdichtete Angelegenheiten. Erster Timotheus, Kapitel 4, wieder eine Prophetie über das christliche Leben in der Endzeit. Der Geist aber sagt ausdrücklich, 4 Vers 1, der Heilige Geist, sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Paulus sagt, Lehren, die inspiriert sind von Dämonen, kommen in die Gemeinde hinein. Und Menschen werden so verwirrt sein, werden so wenig den Herrn kennen, werden so wenig die Wahrheit kennen, werden so wenig gegründet sein in den Wahrheiten, dass sie diese Dinge annehmen. Und das geschieht, ihr Lieben. Das geschieht in unseren Tagen. Seit einigen Monaten sind wir beschäftigt, weil Leute sich an uns gewandt haben und weil wir in diese Dinge irgendwie dann auf einmal hineingeraten sind. Da kursiert eine Lehre, die angeblich Befreiung bringen soll von Dämonen. Und das ganze Prinzip ist nichts anderes als christlich getarnter Spiritismus. Um von den Dämonen frei zu werden, musst du mit einem Willens- und Glaubensakt deinen Verstand den Dämonen überlassen. Ja, du hast richtig gehört. Und dann reden die Dämonen oder der Hauptdämon redet durch deinen Verstand. Und er gibt Informationen aus der anderen Welt. Unter anderem kann man da seine Berufung erfahren und seine Gaben. Ist das nicht pervers? Und ich rief den Pastor an und sage, sag mal, was geht in dir vor? Wie kannst du solchen Quark hineinlassen in deine Gemeinde und machst noch ein Seminar der Multiplikation und bildest sogenannte Seelsorger aus, die das jetzt ins ganze Land bringen sollen. Und er fing an, mir von den Früchten zu erzählen, von den wunderbaren Früchten. Ich sage, mein Lieber, eine Lehre wird erst einmal daran gemessen, ob sie dem Wort Gottes und dem Wesen Gottes entspricht. Ich kann dir auch Leute von der Straße holen, die von ihren wunderbaren Früchten erzählen, die sie beim philippinischen Geistheiler erlebt haben. Die scheinbaren Resultate sind doch nicht das erste Kriterium. Das erste Kriterium ist, stimmt es mit dem Wort und dem Wesen Gottes überein? Und nirgendwo sehe ich auch nur den leisesten Hinweis, dass wir mit Dämonen uns zu unterhalten haben und dass wir ihre Informationen brauchen, um sie anschließend loszuwerden. Das bedeutet nämlich, dass wir uns ihnen unterordnen. Wir machen sie zu unserer Quelle. Wir machen uns von ihnen abhängig. Und dann sagt er, ja, weißt du, das ist so, wir gehen ja mit den Menschen und mit den Dämonen in den Thronraum. Und im Thronraum dürfen die nicht lügen. Ich sage, hast du schon mal daran gedacht, dass die größte Lüge aller Zeiten von Luzifer, nämlich dass er wie Gott sein wollte, im Thronraum sich ausgedacht wurde? Wie kannst du sagen, wenn ihr mit diesem Menschen, der Befreiung sucht und den Dämonen, die da drin sind, wenn ihr in den Thronraum geht, dann werden sie nicht lügen. Wie kannst du so etwas sagen? Keine Antwort. Ja, aber die Früchte. Aber die Geschichte geht weiter. Andere, die genauso denken wie ich und die sagen, das kann nicht sein, das ist Unsinn, das ist Leuteverdummung, wurden aufgefordert, steh auf in deiner Stadt, du bist Pastor in deiner Stadt, mach deinen Mund auf, du hast ein Mandat, steh jetzt für die Wahrheit und erkläre, was du denkst über diese Sache. Und dann kam die Antwort, wir sind übereingekommen, dass wir diese Sache nicht als Anlass nehmen wollen, dass unsere Beziehungen untereinander in der Leiterschaft gefährdet werden. Heuchelei, die zum Himmel stinkt. Und da sind dieselben Leute, die sagen, Herr, schenk uns Erweckung. Was würdest du tun, wenn du Gott wärst? Du würdest dir die Ohren zuhalten. Sag, ich kann dieses Zeug nicht mehr hören. Ich werde nicht hören. Eure Sünden scheiden euch von meinem Angesicht. Diese Dinge laufen ab in unserem Land, ihr Lieben. Christen sind so gelangweilt, sie kennen so wenig Gott, sie haben so wenig Erfüllung in Gott und sie brauchen ein bisschen Aufregung, ein bisschen Interessantes. Und wenn schon kein Prophet kommt und dir die Berufung sagt, dann kannst du ja in den sogenannten Befreiungsdienst gehen und dann können die Dämonen dir deine Berufung sagen. Ist ja auch mal schick. Ekelhaft ist das. Ihr Lieben, diese Dinge laufen ab und ich vermute, das ist erst der Anfang. Wenn du dieses sogenannte Seelsorge-Manual liest, du kriegst geistig das Kotzen, entschuldige bitte, aber es ist das perverseste Zeug, was in geistlicher Gestalt ich jemals gesehen habe. Es ist so abartig, es ist so schrecklich. Und Christen rennen dorthin. Ein junger Mann rief mich an, weil ihm wurde der Rat gegeben, ja, bevor er dort zur Befreiung in Anführungsstrichen geht, soll er doch nochmal meine Meinung dazu hören. Ich sage, nun sag mir, was sind deine Probleme, dass du meinst, dass du überhaupt Befreiung brauchst? Ich glaube, dass es Befreiung gibt. Ich habe keine Probleme mit Befreiungsdienst und ich denke, wenn wir in gesunder Weise damit umgehen, so wie Derek Prinz das lehrt, mit Vergebung und Rebellion und diese Dinge, das ist eine gesunde Sache, das funktioniert. Wir brauchen keine neue Lehre über Befreiung. Wir haben schon, was wir brauchen. Das funktioniert. Ich sage, nun bitte erklär mir, was ist dein Problem, dass du meinst, dass du Befreiung brauchst? Sagt er, nein, Problem eigentlich nicht. Ich will es einfach mal machen lassen, weil das machen jetzt alle so. Einfach nur, weil man Langeweile hat, weil das jetzt in ist. Und dann wird getuschelt. Hast du es auch schon machen lassen? Ich erzähle euch diese Dinge. Nicht, damit wir einfach nur den Kopf schütteln und sagen, ist es alles schlimm, sondern dass wir sagen, ich werde zur Wahrheit stehen. Und wenn ich der Einzige bin, aber ich werde zur Wahrheit stehen, ich werde meine Knie vor diesem Götzenhumanismus und Menschengefälligkeit nicht beugen. Ich stehe zur Wahrheit. Und Gott wird zu dir stehen. Du bist nicht der Einzige. Da sind viele. Aber es ist Zeit, dass wir herauskommen. Es ist Zeit, dass wir uns outen. Es ist Zeit, dass wir sagen, an wen wir glauben. Es ist Zeit, dass wir sagen, wer unser Gott ist. Und was Recht ist und was Unrecht ist. Was Reinheit ist und was Unreinheit ist. Es ist Zeit, dass wir unseren Stand einnehmen. Es ist Zeit. Und Gott wird uns segnen. Gott wird uns schützen. Gott wird uns helfen. Und wenn wir uns total von ihm abhängig machen, Halleluja, wir sind nicht erpressbar. Ja, wenn du so komisch predigst, und so viel Druck machst und so viel Verdammnis, dann können wir dich nicht mehr einladen. Ja, God bless you. Ich habe sowieso zu viel offene Türen. Halleluja. Wir stehen vor Gott. Wir sind nicht erpressbar. Wir sind nicht manipulierbar. Wir sagen, das ist die Wahrheit. Die trifft für uns und die trifft für alle anderen zu. Das ist, wovon Paulus redet. Steh zur Wahrheit. Predige das Wort. Weiche davon nicht ab. Geh kein Zentimeter zur Seite. Es wird eine Zeit sein, da sie, nämlich die Gläubigen, die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden werden sich selbst Lehrer aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, vollbringe deinen Dienst. Das ist, was der Heilige Geist dir und mir sagt. Es ist Zeit, dass wir ganz klar bekennen, was wir glauben und was wir nicht glauben. Im Gespräch, im Kontakt, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Lasst uns unseren Stand einnehmen und sagen, Gott ist Gott. Und wir wollen Bahn machen, dass er kommt. Dass er zu seiner Gemeinde kommt. Und wir haben das am Anfang gelesen, Maleachi. Er wird kommen und er wird auftreten gegen die Zauberer. Und mit Zauberei im Volke Gottes wird zu Ende sein. Und wir werden frei sein und nicht eingefangen sein und nicht irregeleitet sein von falschen Friedensaposteln. Und wir steigen aus diesem Trend, dieser Sehnsucht nach Frieden und nach Einheit. Der Friede Gottes kommt nach dem Krieg. Aber der Friede dieser Welt soll den Krieg verhindern. Und man möchte, dass alles nett ist. Lass uns doch einfach nur nett zusammen sein. Ja? Du musst anerkennen, dass meine Babybesprengung Taufe ist. Und dann erkenne ich auch an, dass deine Taufe auch Taufe ist, meinetwegen. Solange du nicht meine Besprenkelten nochmal taufst, können wir so auf dieser Ebene uns verständigen. Das Neueste jetzt, ein Theologe beschwert sich, ein lutherischer Theologe beschwert sich. Er sagt, wenn die Leute diese Wiedertaufen vornehmen, dann ist es eine Kränkung unseres Glaubensverständnisses. Ach nö. Jesus, wie kannst du nur so intolerant sein und diese Leute mit deinen Geboten verletzen? Das ist das Höchste. Der Götze sind die Gefühle. Und die Gefühle werden gekränkt. Nicht Gott wird gekränkt, nicht die Wahrheit wird mit Füßen getreten, sondern unsere Gefühle werden gekränkt. Letzte Schriftstelle. Und da sehen wir, wer gekränkt wird. 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 10. Haltet noch ein paar Minuten aus, wir sind gleich durch. 1. Korinther Kapitel 10. Vers 20b. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Diese Schriftstelle ist für viele Charismatiker ein Schock, weil hier ein eifersüchtiger Gott auf einmal mitten im Neuen Testament auftaucht. Und ihnen wurde doch beigebracht, das ist doch alttestamentlich schon vergangen. Und Gott hat zwischen Maleachi und Matthäus eine wundersame Bekehrung durchgemacht. Vom strafenden Richter zum liebenden Onkel, der alle Augen zumacht. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Das ist nicht Gott mit den Augen wie Feuerflamme. Er kann durch Gemeinschaft, die Kinder Gottes mit Dämonen haben, gekränkt werden, beleidigt werden. Und wenn wir uns dämonische Filme reinziehen, wir haben Gemeinschaft mit Dämonen. Wenn wir uns dämonische Lehren reinziehen, wir haben Gemeinschaft mit Dämonen. Und Paulus sagt, wir können nicht beides haben. Und wenn wir das versuchen, dann reizen wir Gott zur Eifersucht. Wir werden jetzt beten zum Schluss, dass Gott das in unser Herz hineinschreibt. Und dass wir sagen, wir sind hingegeben und ausgeliefert der Wahrheit. Und wo es dran ist im Gespräch, wo es dran ist in der Begegnung, im nächsten ökumenischen Arbeitstreffen, werden wir die Fahne hochziehen und sagen, wie unser Gott über diese Dinge denkt. Amen. Wir werden unseren Stand einnehmen. Wir werden nicht kneifen. Wir werden nicht sagen, oh, wenn ich das jetzt sage, dann erzeugt das Probleme. Schau dir das Leben von Jesus an. Er hat nie taktiert. Er hat nie gesagt, wenn ich das tue, gibt es Probleme. Sondern seine Frage war, will es der Vater? Und wenn es der Vater will und es gibt Probleme, dann haben wir halt Probleme. Dann muss das so sein für die anderen. Aber Gott wird uns raushelfen. So lasst uns Menschen werden, die andere aus falschem Frieden herausholen, indem wir zur Wahrheit stehen und sagen, es ist nicht recht. Und ich warne dich. Und wenn wir, die wir hier sind, das tun, können wir Einfluss nehmen. Und dann such andere, in die du das hineinlegen kannst. Und wir werden eine Heilig-Geist-Bewegung haben. Zurück zur Furcht des Herrn. Zurück zur Heiligkeit Gottes. Zurück zu den Maßstäben Gottes. Und es wird eine Klärung kommen. Und diese Dinge werden in der Braut nicht gefunden werden. Amen. Und das wollen wir. Und dafür wollen wir es geben. Komm, lass uns aufstehen. Und lass uns unserem Gott sagen, Halleluja. Oh, Halleluja. Herr, wir schauen auf zu dir und wir danken dir, dass du wegen all dieser Gräuel in deinem Haus nicht frustriert bist. Das ist so wunderbar. Du hast Hoffnung und du hast Mittel und Wege. Und der Weg ist dein Kommen. Der Weg ist eine ehrfurchtgebietende Erscheinung und Visitation in deinem Tempel. Und dann wirst du herantreten an die Zauberer und du wirst ein Ende machen mit diesen Dingen. Und wir geben uns dir. Und wir sagen, Herr, mach uns zu Menschen, die so stehen zur Wahrheit, wie Paulus das zu Timotheus gesagt hat. Die nicht weichen, keinen Zentimeter zurückweichen. Die nicht Lüge Wahrheit nennen, die nicht Unreinheit Reinheit nennen, die keine Kompromisse machen. Hilf uns, dass wir gerade stehen. Und wir wollen dir vertrauen, weil du so gelebt hast, weil die ersten Christen so gelebt haben, weil du Wahrheit ehrst und segnest. Wir werden nicht den Kürzeren ziehen, wir werden nicht die Geknickten sein und die Verletzten und die Ausgestoßenen, sondern wir werden die Gesegneten sein. Und der Geist der Herrlichkeit wird auf uns kommen und wir werden etwas bekommen, was die, die sich beugen vor den Götzen dieser Welt, niemals bekommen können. Den Geist deiner Herrlichkeit. Und darum geben wir uns dir. Und du kannst uns von dem Strauchen bewahren. Du kannst uns befestigen in der Wahrheit. Du kannst uns zu dieser unbeugsamen Haltung bringen, wo wir keine Kompromisse akzeptieren. Weil wir dich lieben und weil wir Menschen lieben. Auf deine Art und Weise. So komm, Heiliger Geist. Komm, lad ihn ein. Lad ihn für dich ein. Und sag, er soll das in dein Herz hinein verankern. Komm, Heiliger Geist, schreibe du dieses Ding, was wir heute hier beschrieben haben, diesen Stand zur Wahrheit, schreibe das in mein Herz hinein. Mach mich zu jemand, der nüchtern ist, der bereit ist, Leid zu tragen. Und wir werden nicht Angstfantasien Raum geben, sondern wir werden sagen, Gott wird stehen zu jedem, der zu ihm steht. Gott wird sich bekennen, Gott ist treu, Gott ist mächtig, Gott ist fähig zu bewahren. Wir werden nicht von Angst gesteuert sein. Wir werden nicht irgendwie den Ablehnungsschmerz